Herzlich willkommen zu unserem Podcast Come Together. Wir bringen heute zwei Generationen an einen Tisch. Barbara Schindler und Hanka Wagner. Getrennt durch über 60 Jahre Lebenserfahrung, verbunden durch ihren Beruf. Beide sind bzw. waren Lehrerinnen. Und beide leben in einem Dorf. Gemeinsam sprechen wir über das Leben auf dem Land, damals und heute. Und darüber, wie digitale Medien unseren Alltag, unsere Gemeinschaft und die Schule verändern. Welche Chancen bieten neue Technologien? Welche Risiken und Herausforderungen entstehen für junge Menschen, die Gemeinschaft und den Alltag, unsere Lebenszeit und das Lernen von morgen? All das und mehr hört ihr jetzt in einer neuen Folge von Come Together. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch über das Leben auf dem Dorf, damals und heute. Ich sitze hier in Drößnitz mit zwei Damen, zwischen denen ein relativ großer Altersunterschied besteht, die aber beide hier in Drößnitz verwurzelt sind. Und ja, ich würde euch und Sie bitten, sich vielleicht selbst erstmal vorzustellen. Frau Schindler, würden Sie anfangen?
Ja. Mein Name ist Barbara Schindler. Ich lebe hier im Ort seit 1957 und bin in diesen Ort gekommen, da ich meinen Beruf hier ausüben sollte. Denn in Jena, ich bin Lehrerin, war kein Platz mehr für mich. Also muss ich nach Jena Land. Und das war ziemlich schwierig am Anfang. Denn da war noch nicht klar, ob die Schule eventuell verkleinert wird in der Anzahl der Schüler, sodass also die Schule mit drei Lehrern auskommen musste und ich war als vierter Lehrer vorgesehen. Und das zerschlug sich aber, diese Schülerzahl zu vermindern. Dadurch bin ich also nach Drößnitz gekommen. So.
Darf ich frecherweise noch nachfragen, wie alt Sie heute sind?
Ich bin kurz vor der 87.
Würde man nicht denken. Also absolut nicht, oder Hanka?
Ja, auf jeden Fall.
Dankeschön.
Also wir haben quasi einen Altersunterschied von über 60 Jahren, wenn ich das jetzt mal kurz überfliege. Ja, dann stell du dich doch bitte mal vor, Hanka.
Also ich bin Hanka Wagner und ich wohne gleich im Nebendorf Kottenhain. Und dort lebe ich schon seit 2005, seit ich geboren bin. Und ich bin jetzt 20 Jahre alt und lebe immer noch sozusagen im Dorf.
57 hierher gekommen, wie war denn das dann mit einer Wohnungssuche zum Beispiel? Musste man sich da selbst kümmern oder wurde einem das vorgesetzt? Sie wohnen ja jetzt hier in einem Haus, da sind wir ja auch gerade, in Drößnitz. Wie war das?
Das war ziemlich schwierig. Ich wurde dann angerufen von dem damaligen Schulleiter. Und er hatte mit dem Bürgermeister verhandelt und dann wurden mir drei verschiedene Möglichkeiten vorgeführt. Einmal in einem Neubauernhaus, ein Giebelzimmer mit einem kleinen Kanonenöfchen. Das waren so kleine eiserne Öfchen, ziemlich duster und ein Bett und ich glaube ein Spind stand drin, aber sehr dunkel, unfreundlich war das. Das zweite war größer, das war auch hell, aber das war damals so, das hatte zum Nachbarhof ein gemustertes Glas, sodass man also keine freie Sicht auf den Nachbarhof haben konnte. Also wenn ich was sehen wollte, genau, musste ich das Fenster öffnen, aber das war auch nichts für mich. Und dann wurde mir noch eine Möglichkeit geboten bei einer Familie, die noch im Ausbau ihres Hauses hatten. Und da habe ich zugesagt, denn ich konnte dann erwarten, dass ich in einem Vierteljahr ein eigenes, schönes Zimmer bekomme. Die Wirtin, die das vermietete, die hatte zwar die Bedingung gestellt, ich muss aber durch ihr Zimmer in mein Bett kommen. Aber das war kein Problem. Meine Arbeiten konnte ich dann unten in deren Küche errichten später.
Und wie alt waren Sie da, als Sie dann hierher gekommen sind?
Ich war 18.
18. Und woher kamen Sie?
Ich kam aus Jena und die Ausbildung war in Weimar, Institut für Lehrerbildung. Vier Jahre nach der 8. Klasse. Und zwar kam das daher, da wurden wieder mal viel Lehrer gebraucht. Ich hatte kein A und kein B hinter meinem Namen im Klassenbuch. Ich bin also kein Arbeiter- und Bauernkind. Mein Vater war Gewerbetreibender. Und da bin ich von der Oberschule abgelehnt worden. Und mein Lehrer hat zwar schon immer gesagt, du musst Lehrerin werden, aber ich hatte nicht so die richtige Lust dazu. Aber ich dachte erst mal, du hast eine Schule und hast erst mal Weiterbildung und kannst dich da mit Kindern irgendwie bewerben. Und als ich dann Kontakt mit den Kindern hatte, wir mussten dann auch schon Probestunden machen und hatten eine sogenannte Pioniergruppe zu betreuen, wöchentlich. Und da kam ich gut an und da dachte ich, na, da bleibst du dabei.
Der Übergang von der Stadt aufs Land, wie sah da so der Alltag aus? War das schön oder hat dann die Stadt auch gefehlt?
Erstmal als junger Lehrer ist man viel mit Vorbereitungsarbeit ausgefüllt. Und ich habe auch hier schon den Kontakt zu den Dorfkindern gesucht und bin also mit denen auch nachmittags manchmal los und so. Und die waren ja sehr, wissbegierig und auch interessiert und haben sich gefreut, dass jemand auch für sie Zeit hatte. Es gab ein Dorfkino, das kam einmal im Monat. Das war auf dem Saal, da wurden so alte Holzklappstühle aufgebaut und da wurde eben ein Film abgespielt.
Schön,
das war die, und dann gab es einen Männerchor, also und was gab es noch? Naja, und der Frauenbund war recht rege. Da haben wir uns auch deshalb öfter getroffen.
Genau, da kommen wir auch gleich noch dazu, wie es früher hier gesellschaftlich vor sich ging. Ja, Hanka, du lebst auch nun schon dein ganzes Leben lang hier in Kottenheim. Das ist ein Kilometer von Trostens entfernt. Ich sah denn so als Schülerin dein Alltag aus und auch dein Wochenende hier. Warst du wirklich viel hier oder auch am Wochenende dann unterwegs? Schilder das doch bitte mal ein bisschen.
Also ich denke, so in der Grundschule war es eigentlich relativ schwierig, auch mit zur Schule zu kommen. Ich bin nach Milda gegangen, was jetzt nicht die nächste angelegene Schule gewesen wäre. So halt bin ich auch aus dem System gefallen, dass ich einen Schulbus hätte kriegen müssen, sozusagen bis zu meinem Dorf. Somit bin ich dann immer ins Nachbardorf Lotschen auch gefahren und von dort aus haben wir dann einen Bus Richtung Milda genommen, mein Bruder und ich. Aber das haben wir dann auch nur ein Jahr gemacht, also ich war ein Jahr in Milda und dann haben wir festgestellt, okay, wenn wir nach Blankenheim gehen würden, dann würde uns auch ein Bus zur Verfügung gestellt werden, weil es das nächstmögliche ist. Und ab da kam dann ein Taxi mich täglich dann abholen um eine bestimmte Uhrzeit. Wir hatten dann auch noch Nachbarn, die alle mitgefahren sind zu diesem Zeitpunkt. Und ja, dann sind wir immer zu flott abgeholt worden und waren dann in der Grundschule. Und am Nachmittag haben wir uns dann auch wieder abgeholt. Also es gab einmal einen Weg hin und einmal einen Weg zurück. Und das war so innerhalb der Woche mit der Schulzeit. Aber da war halt nie irgendwie Hort oder so. Also ich war dann nach der Schule, bin ich dann direkt um 2 auch wieder zu Hause gewesen. Aber ich hatte ja meinen älteren Bruder, das ging dann doch schon etwas besser dann. Dann konnten wir auch zu Hause ab und zu mal eine halbe oder eine Stunde alleine sein. Und ich denke, mit der Zeit, ich bin dann aufs Gymnasium gewechselt, dann ist das auch mit dem Taxi so geblieben, weil es auch einfach die nächstmögliche Möglichkeit war, auch dorthin zu gehen. Und das hat dann eigentlich sehr gut funktioniert. Später dann hatte ich auch 7., 8. Stunde. Da musste ich mir selber was organisieren, wie ich wieder nach Hause komme, weil der halt nur wirklich nach der 6. Stunde gefahren ist. Aber das musste dann vereinigt werden mit meiner Mom, die dann sozusagen mich abgeholt hat und geguckt hat, wo es am besten passt. Manchmal in Blankenheim, manchmal in Lotschen. Und ja, so kam das dann zustande. Und am Wochenende tatsächlich war ich viel auch zu Hause, weil es ist ja immer schwierig, irgendwo hinzukommen. Und ich hatte jetzt auch nicht so wirklich Leute in meinem Alter irgendwie, wo ich dann sagen konnte, ja, ich gehe jetzt mal raus und spiele mit denen. Also ich habe viel mit meinen Geschwistern gespielt. Ich habe viel draußen irgendwas gemacht. Also wir hatten auch einen Garten, wo sehr viel möglich war. Da bin ich mal rausgegangen und habe da meine Hexenkuchen gebacken oder sowas. Es ist ganz viel kreativ auch draußen gewesen und geschnitzt. Und ich weiß nicht, ich sah auch immer total dreckig aus, als ich wieder reingekommen bin. Aber mit der Zeit habe ich auch meine Freunde gehabt und da musste ich natürlich auch so manchmal mich mit denen treffen, also müssen es, ne? Aber meine Eltern haben mich dann immer hingefahren und dann haben wir uns getroffen und Als ich älter geworden bin, bin ich dann auch per Fahrrad gefahren. Also meine Freunde lebten hauptsächlich in Blankenhain. Und dann bin ich einfach mit dem Fahrrad los und bin dann einfach dorthin gefahren und musste meine Eltern nicht immer mich irgendwie hinfahren. Man konnte auch sein Fahrrad einfach bei Freunden abstellen und dann irgendwie mal nach Weimar fahren oder sowas. Das war dann halt alles möglich. Später dann mit meinem Führerschein ging das natürlich einfacher, aber das Auto gehört ja nicht mir. Es musste dann immer mit meinen Eltern abgesprochen sein. Darf ich mir das jetzt mal ausleihen dafür? Aber ich denke, am Anfang habe ich mich relativ zurückgehalten, was so am Wochenende mit Aktivitäten anging. Da bin ich eher zu Hause geblieben.
Aber man hört schon, es hat immer viel mit logistischer Organisation zu tun, ne? Sowohl in die Schule zu kommen, weil es eben die Schule nicht mehr gibt, die es früher in Drößnitz gab und alle Kinder hingegangen sind. Heute müssen die Kinder eben nach Blankenhain, nach Milda, manche nach Kahla, um überhaupt die Schule wahrnehmen zu können. Ne? Ist ja Schulpflicht, also muss man da hinkommen und gucken. Und es gibt eben die Taxiunternehmen oder auch die öffentlichen Busse, die fahren. Den Moped-Führerschein zu machen, war für dich keine Option?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe wirklich nicht drüber nachgedacht. Es war mir für immer schon ein bisschen ungeheuer, damit zu fahren.
Dorfleben ist ja auch immer ein Miteinander. Hat sich das denn verändert von früher zu heute? Was war früher? Sie haben es eben schon ein bisschen angesprochen mit den Chören und diesen Frauentreffen, was es früher gab. Was gab es da noch so und was ist eigentlich heute noch so geblieben an, ja, man trifft sich und regelmäßig eben vielleicht auch, worauf man sich so freuen kann. Ja, wie würden Sie das beschreiben, Frau Schindler, damals und heute?
Also in der Vergangenheit war das so, dass die meisten eben eine gemeinsame Arbeitsstelle hatten. Und das ist ja heute nun überhaupt nicht mehr. Und da war also der Kontakt ganz, ganz eng. Jeder wusste über jeden Bescheid und es war die Hilfe da und das Verständnis. Sicher gab es da auch manchmal etwas, was nicht so schön war, aber ich habe ja mehr mit meinen Kollegen in der Schule zusammengearbeitet. Also wir hatten ein ganz bombisches Verhältnis, auch später, als die Schule erweitert wurde. Sicher liegt es auch an einem selbst, wie man auf die Menschen zugeht und ob man anerkannt wird oder auch nicht.
Sie sagen, heute ist auch einiges noch los. Dennoch hat sich das verändert. Wie und würden Sie sich vielleicht noch mehr Interaktion im Dorf wünschen heute? Oder würden Sie sagen, es ist schon vielleicht durch das Digitale eben auch einiges verloren gegangen, einfach durch die moderne Zeit?
Naja, ich denke, ob das Digitale dran schuld ist, glaube ich nicht, sondern das liegt doch am Interesse der Menschen. Wollen wir zusammenkommen oder nicht? Es gibt ja diesen Feuerwehrverein, dann gibt es die Kirmesgesellschaft, dann Karate haben wir schon etliche Jahre hier im Ort, wobei die Räume der ehemaligen Schule genutzt werden. Und es war auch mal ein Tango-Kurs für Erwachsene und im Moment sind Sie ja hier mit Ihrer Musik, mal nach Musik, sehr intensiv mit Kindern beschäftigt und auch tanzen lernen die Kinder und das finde ich gut.
Ja, Hanka, du hast eben schon so ein bisschen erzählt, ja, eben viel auf die Geschwister angewiesen, als du jünger warst. Habt ihr auch trotzdem so an Festen teilgenommen oder fühlst du dich manchmal hier auf dem Dorf auch so ein bisschen isoliert zum Beispiel? Wie ist das für dich?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich isoliert fühle. Also meine Eltern haben mir schon sehr viel ermöglicht. Also wenn ich weg wollte und mich treffen wollte, wurde da irgendwie auch was organisiert. Das ist dann halt das ist der Nachteil des Dorflebens, wenn du dann Kinder hast, dann musst du auch gucken, na, wo kannst du die heute mal wieder hinstecken. Mein Dorf veranstaltet selber ein Fest, da sind wir auch immer tatkräftig dabei gewesen, haben mitgeholfen. Man findet hier in der Gegend genug Möglichkeiten. Also ich bin meistens nach Blankenhain gegangen, um Volleyball zu spielen oder ich war mal auch Gretetorn. Also ich habe da mich auch gut beschäftigt und meine Eltern haben ja auch einen Musiklehrer organisiert gehabt. Also ich wurde sozusagen zu Hause sogar noch unterrichtet mit Gitarre. Meine Geschwister jeweils auch. Mhm. Mein Bruder hat Klavier gespielt und meine Schwester hat sich ein bisschen ausprobiert von Akkordeon mit Klavier und jetzt gerade spielt sie Cello. Also es ist so ein bisschen auch musikalische Möglichkeiten gewesen. Also wir hatten sozusagen einen Musiklehrer, der ist dann einmal wöchentlich zu uns gekommen und der hat uns dann alle nacheinander einmal unterrichtet. Und ja, das war auch sehr gut, denke ich.
Hat es dir eigentlich an nichts gefehlt, würde ich jetzt so raushören?
Nö, also ich denke, ich hatte auch viele Vorteile auch, so ein bisschen einfach mal schnell in die Natur rausgehen oder so. Und viele saßen in der Stadt, sind ja auch irgendwie gefangen, würde ich sagen, in deren Haus, es sei denn, die treffen sich mit Freunden oder so. Aber ich bin rausgegangen mit dem Hund oder ich bin draußen im Garten, wurde dann halt gewühlt oder ja, wurde schon viele Sachen dann kreativ gelöst, wenn man Lust hatte. Oder im Winter natürlich Schlittenfahren, das war ganz besonders. Da kamen dann alle mich besuchen, weil ich hatte ja die besten Schlittenfahrten. Routen und sowas, dann ist das schon ein Vorteil gewesen.
Und die Nachbardörfer, also Kottenhain gehört ja zu Lotschen und Drößnitz ist auch 1 Kilometer entfernt. Seid ihr auch mal dann zu Kirmes gegangen oder zu diesen Dorffesten? Habt ihr das dann mit wahrgenommen?
Ab und zu ja, also in Lotschen kann ich mich auf jeden Fall erinnern, ab und zu mal gewesen zu sein in der Kneipe. Auch hier in Drößnitz war ich öfters, aber eher so bei Bekannten. Also ich glaube nicht, dass ich beim Dorffest an sich war, sondern eher so, wir kannten dort unsere paar Leute und haben beim Kartoffeln hier mitgemacht und sowas. Und das sind so die Dinge, wo ich mich erinnere, auch mit den Nachbarndörfern interagiert zu haben.
Ja, das Kartoffelprojekt ist ja auch eine schöne Sache, ne? Wo gemeinschaftlich eben Kartoffeln angebaut werden auf dem Feld und man kümmert sich um die Kartoffelkäfer und um die Ernte dann und so weiter und quatscht dabei eben einfach, ne? Dieses gemeinschaftliche Arbeiten ist ja schon auch immer schön, so Arbeitseinsätze.
Wir in Kottenhain haben das. Also ja, wir sind ja noch relativ klein und dann haben wir einmal Frühjahrsputz. Und dann treffen sich wirklich oder versuchen sich alle zu treffen, kommen zusammen und dann wird die Straße gepflegt, wird der Teich sauber gemacht, wird versucht, alles irgendwie wieder herzurichten und auch die ganze Scheune wird geputzt und ja, Bäume werden verschnitten. All das, was halt wirklich getan werden muss, wird dann an diesem Tag organisiert und zusammengebracht. Und manchmal steht noch ein bisschen mehr an, also da wird eine Klärgrube gegraben oder an den anderen Tag wird sich ein anderes Projekt gesucht, was noch gemacht werden muss. Aber an sich ist das ein Tag im Jahr, wo definitiv angegriffen wird mit den meisten Problemen.
Genau, aber stimmt, den Teich gibt es in Drößnitz auch.
Das ist schön, ja, den Teich gibt es ja auch. Da steht dann auch die Reinigung im Frühjahr an und dann jemand hat das übernommen, immer das Wasser zu chloren, damit also das nicht grün wird. Wie Sie sagten eben, was Sie in Kottenhain machen, gemeinsam, so kann ich mich erinnern, das war eben in den 50er, 60er Jahren so. Da waren eben erst die Schule, die 1960 fertig wurde, die waren ja nur 60.000 Mark der DDR zur Verfügung. Das Projekt war also, neue Klassenräume zu erstellen. Die damalige LPG, das war ja eine der ersten, die 1953 schon gegründet wurde hier, die haben die Transporte von den Steinen. Wenn also eine Lore mit Steinen Karl am Bahnhof zu entladen war, haben die Leute das gefahren, haben jenes geholt. Die Leute aus, die Bauern, die selber Wald besaßen, haben Holz gespendet, um eben Balken und so etwas einzutauschen, die also schon gelagert waren. Man kann ja frisches Holz nicht verbauen. Und beim Saubermachen der Schule. Und ich erinnere mich auch, der Feuerwehrverein war da sehr aktiv. Aber nun sind die Feuerwehren alle zusammengelegt worden in Lotschen. Da ist das nicht mehr so. Und wir haben ja durch die Neuzeit viel Wegzug der jungen Leute hier im Ort gehabt, sodass nur noch die Alten wohnten. Und die sterben ja nun alle so nach und nach weg. Und junge Leute und auch Familien sind zugezogen. Das ist ein großes Glück, dass eben auch Kinder mitkommen, sodass also unser Dorf wieder belebt ist.
Ja, das stimmt. Also hier wohnen ja über 20 Kinder in Drößnitz. Ich sag mal auch, Schulen und Kindergarten, die erfahren ja eigentlich einen stetigen Wandel. Ne? Mhm. Dann gab es hier die Schule. Wie viele Jahre wird es dir dann gegeben haben?
Bis 86.
Moment, von müssen wir jetzt rechnen, von 61 bis 86 sozusagen, wenn die 61 aufgebaut wurde?
Na, 60 sind wir eingezogen.
60 eingezogen. Mhm. Und Sie sind ja 57 schon hierher gekommen, also da gab es ja dann schon das schulische Leben. Ne?
Ja,
also,
ja, es war dann dieses Kombinat Rheinstädter Grund, das war also ein Versuch, drei Schulen zusammenzulegen. Mhm. Da war die Schule Gumperdar, Rheinstädt und Drößnitz, also zusammen. Und da kam ja dann ein Schulbus ins Gespräch. Da gab es erstmal viel Bedenken der Eltern wegen des Berges, der nach Drößnitz hochführt, dass da eventuell ein Unfall passieren könnte. Aber es war nie einer passiert. Und die 7-8 wurde in Gumperdar beschult, die 5-6 in Drößnitz. Und die 1 bis 4 jeweils an den Orten selbst, wo zuvor schon der Hauptstandort des Einzugsbereiches also war. Ne? Und die Schüler der 5. Klasse wurden also hin und her gekutscht sozusagen. Und Gumperdar hatte eben die Voraussetzung mit Fachräumen und vor allen Dingen auch eine Turnhalle, die zuvor Gumperdar ein Landschulheim hatte für gehobene Ansprüche, für also wohlhabende Bauern oder Handwerker mit Internat. Die Schüler wurden dort ausgebildet, war auch mit einem guten Ruf verbunden. Und das ist auch interessant zu wissen, diese Lehrer und die Schulgründer, die haben ja einen eigenen Friedhof in Gumperdar.
Also gab es da aber auch ja schon eine Veränderung und Zusammenlegung, ne?
Das war aber nun schon im Nazireich, gell? Ja. Hitler-Deutschland. Ich weiß nicht, ob es noch ins Kaiserreich zurückgeht, da habe ich keine Ahnung, gell?
Und dann wurde das mehr nach Drößnitz verlagert, vereinheitlicht. Dann gab es ab 86 auch die Schule in Drößnitz nicht mehr und die Kinder mussten nach Milda, Kahla, Blankenhain fahren, so wie es eigentlich heute auch noch ist. Ne?
Oder eben auch die erweiterte Oberschule jetzt in Bad Berka.
Ja, genau.
Ja, sind ja auch etliche gefahren.
Wie viele Kinder waren denn damals in Drößnitz dann in so einer Klasse?
Das war also so 25, 26. Und da war dann in Milda eine Schule, in Großgröbitz eine Schule und Drößnitz eine und Bucha. Und die waren dann, nachdem Milda angebaut hatte, 4 neue Schulräume entstanden, sodass also dann die Kinder alle in Milda beschult wurden.
Sind Sie auch noch als Lehrerin in
Milda? Ja, ich bin auch noch in Milda.
Hanka, du bist ja jetzt quasi gerade fertig, mehr oder weniger, mit der Schule gewesen. Waren bei dir auch so diese Klassenstärke in Blankenhain? Und wie hast du das als Schülerin empfunden? Ist das zu viel oder gerade richtig? Was würdest du sagen?
Also ich fand kleinere Klassen immer besser, aber wir waren um den Dreh auch so um die 25. Also mit der Zeit wurde es dann auch weniger. Es kam, manche sind abgegangen, woanders hingegangen. Aber im Blankenhain waren wir eigentlich immer so in der Größe von 25 circa. In der 4. Klasse wurden auch Stammgruppen draus gemacht. Also es war dann nicht mehr dieser Unterricht zwischen 1., 2., 3., 4. Klasse, sondern alle 3, 4 Klassen waren zusammen in einer. Und,
das ist ja auch bis heute noch so dort.
Ich glaube, das ist auch bis heute noch so, genau. War ich dann in der 4. Klasse noch so und habe das System mitgenommen. Und danach bin ich aber aufs Gymnasium gewechselt. Und dann hatten wir, glaube ich, 4 Klassen in einem Jahrgang. Und da waren wir relativ viele Leute. Also in meiner Klasse, weil ich die letzte war, glaube ich, waren wir, ich will nicht lügen, 23, 22 irgendwie. Deswegen waren wir etwas weniger. Und mit der Zeit sind es auch immer mehr Schüler gegangen und haben festgestellt, das Gymnasium ist doch nichts für mich. Dann waren wir, glaube ich, in der 8. Klasse so wenige, dass die gesagt haben, okay, wir legen jetzt die Klassen zusammen. Und dann waren wir dann wieder 3 Klassen. Da war es natürlich auch ein bisschen wieder voller mit 25, 26 Kindern. Aber das hat sich dann wieder bis zum Abitur wieder zusammengewürfelt. Also danach wurde es auch nach einem anderen System zusammengewürfelt, die Klassen bzw. Kurse dann. Und da war ich in einem Kurs von 15. Dann hatte zwar der Deutschkurs, weil der halt beliebter bzw. nicht so viel hatte wie Mathe, waren es dann 27, glaube ich, in der Klasse. Und die Mathekurse wurden halbiert und der eine hatte 18 und ich war am 15.
Also hast du Mathe gemacht?
Ich habe Mathe gemacht.
Ah, wow. Und jetzt hast du dich ja dazu entschieden, nachdem du ein Jahr als Au-pair in Irland warst. Da haben wir übrigens auch einen Beitrag drüber gemacht. Kann man sich auf Soundcloud im Außenstudio Drößnitz anhören. dazu entschieden, selbst auf Grundschullehramt zu studieren in Erfurt. Warum hast du dich entschieden, Lehrerin zu werden?
Also einerseits, finde es sehr cool, mit Kindern zu arbeiten. Das macht mir sehr viel Spaß und es ist irgendwie auch immer eine Freude zu sehen, wie Kinder irgendwie Interesse am Lernen haben oder auch einfach versuchen, so neugierig zu sein. Und auch in diesem Alter sind sie halt, finde ich, zumindest für mich sehr niedlich und auch jedes andere Verhalten macht es dann doch schon irgendwie bett. Manchmal denkst du so, oh Mann, was ist das denn jetzt und so. Aber die verzeihen dir halt auch total schnell, wenn irgendwas schief geht oder zeigen dir deine Dankbarkeit und sind aber auch irgendwie noch, du kannst die sozusagen helfen, groß zu werden, kannst den sozusagen unterstützen, was zu lernen und ja, bereitest die sozusagen aufs Leben vor und irgendwie finde ich diesen Teil sehr schön. Und
ich selber habe auch ein Praktikum vorher gemacht und auch geguckt, ist das wirklich was für mich und da habe ich natürlich auch überall mitgeholfen und ich hatte auch super nette Lehrerinnen, die mir dann auch dort gesagt haben, ja, kannst du das mal auch ausprobieren, mach mal eine tägliche Übung oder helf mal dort mit und dann bin ich mit rumgegangen und habe dort den Kindern geholfen, den Stift zum Beispiel richtig zu halten oder manche hatten Probleme, das N zu schreiben, da musstest du nochmal mit denen das lang gehen und da sind halt schon viele Kleinigkeiten irgendwie aufgekommen und du hast schon gemerkt, so, es ist sehr viel Arbeit für eine Lehrerin teilweise in der Grundschule, wenn du wirklich dem was Neues beibringst. Das fängt ja schon an, einfach nur still da zu sitzen, aufmerksam zu sein. Das ist ja schon eine Sache, die man im Kindergarten jetzt nicht direkt lernt. Man muss schon konzentrieren, wie geht mein Arbeitsplatz, wie organisiere ich den, wie ist der ordentlich, wie öffne ich schon den Hefter. Das musste ich feststellen, ist auch eine Herausforderung und du darfst definitiv die Sachen 10 bis 20 Mal wiederholen, bis da auch mal was geschieht. Also es ist wirklich eine Sache, wo man sagen kann, ja, in der Grundschule werden wirklich die Grundlagen irgendwie gelehrt und viele sagen so, ja, das macht mir ja nichts, das ist ja nur 1+1, aber erklärst mein Kind, was 1+1 ist und wie man überhaupt alles organisiert. Man kommt dann in die größere Klassen und da kann man lesen, man kann dort schreiben, man kann schon seinen Arbeitsplatz selber organisieren. Das ist alles dann in der Grundschule wird das gelehrt und meistens auch einfach übersehen, dass da wirklich viel Arbeit dahinter steckt.
Also würde es auch Sinn machen, wenn jetzt die Klassen oder die Kinderzahl schrumpft, die Lehrer jetzt nicht unbedingt zurückzunehmen, sondern einfach dann auch mit kleineren Klassen zu arbeiten. Dann sind da eben nur noch 16, 17 Kinder drin statt 25. Würdest du jetzt nicht als, das ist dann zu viel. Ja,
da müssen Kinder. Aber auch die Räume denn da sein.
Ja, ich denke auch, da fehlen meistens einfach die Räume und nicht die Lehrer oder so. Also es ist wirklich.
Es wird ja, die Lehrerzahl wird ja nach einem Schülerangebot eingeteilt. Das sind so und so viele Schüler an der Schule oder in dem Jahrgang, da müssen so und so viele Lehrer sein. Aber meistens ist es ja so, dass nie genügend Lehrer im Moment vorhanden sind.
Ja, im Moment eben. Aber wenn jetzt so der demografische Wandel kommt, wäre es bestimmt nicht schlau, jetzt Lehrerstellen zu streichen, sondern lieber eben die Lehrerzahl zu lassen und dann eben auch mal mit weniger Schülern
intensiver.
Intensiver.
Das ist auch, denke ich mal, sehr wichtig jetzt auch zur heutigen Zeit. Man hat ja auch nicht nur noch irgendwie Kinder, die einfach dort normal leben. Also es ist ganz viel das Niveauunterschied, was du jetzt mittlerweile auch bekommst. Jeder Kindergarten macht es anders. Also ein Kindergarten hat schon auf die Stiftehaltung geachtet. Die anderen wissen schon, wie man schneidet. Die anderen fangen mit der Schere oben an zu schneiden. Also es ist wirklich dieser Niveauunterschied, der auch zusammengetragen wird irgendwie am Ende. Und das ist, glaube ich, im Gegensatz zu früher viel größer mittlerweile, weil jeder so ein bisschen nach seinen Regeln macht, so ein bisschen. Und es kommen ja auch verschiedene sprachige Schüler noch dazu. Also es gibt dann ja auch die Sprachbarrieren, die immer größer werden. Und dann hast du Schüler drin sitzen, die verstehen dich fast gar nicht. Und da musst du ja auch ein bisschen mehr drauf achten. Also es ist, denke ich, mehr eine Herausforderung, was du jetzt an Niveau in einer Klasse am Ende hast und die zusammenbringst und die auch weiterführst, als dass du dann prinzipiell wieder so eine Klasse hast, die du von einem Niveau zum anderen bringst. Das ist eine viel größere Herausforderung, die zusammen irgendwie weiterzubringen. Und da bist du, glaube ich, als Lehrer mittlerweile auch echt überfordert mit so einer großen Klasse. Da ist es, also wenn die Räumlichkeiten, denke ich, da sind, wäre es schon cooler, in einer kleineren Klasse zu unterrichten mit den Kindern und sich dann mehr auf die Kinder zu konzentrieren, was die für verschiedene Probleme haben. Rechtschreibung, Mathe-Schwäche oder halt auch die Sprachbarriere an sich überhaupt erstmal zu klären.
Also sind die Herausforderungen größer geworden, würdest du sagen, Hanka? Frau Schindler wollte unbedingt gerade noch...
Naja, es war eben so, der Kindergarten hatte auch seinen Plan, seinen Lehrplan. Und da mussten diese Fähigkeiten eben alle schon trainiert sein. Es passiert in der 5., 6. Klasse, dass also ein Schüler, der irgendetwas ausschneiden muss, sagen wir mal ein Quadrat, der zeichnet eben das Quadrat in die Mitte des Blattes, anstatt eine Ecke zu nutzen. Also diese Verbindung, Praxis und Fähigkeiten, das alles, das hat sehr, sehr nachgelassen. Ich kenne es aus dem Erzählen von Kollegen, ne? Dass das nicht hinhaut.
Das glaube ich schon. Also wäre eigentlich so ein, ja, doch eher einheitlicher, regulierter Lehrplan, Ihrer Meinung nach zumindest besser, weil dann auch die Bildung einheitlicher wäre, das Niveau insgesamt vielleicht höher wäre, als wenn eben heutzutage jeder individuell machen darf und nach seinem bisschen auch Belieben oder Ehrgeiz teilweise auch handelt, als wie es früher war.
Es ist eben so, ich meine, Freiheit ist gut, aber Freiheit ist auch Grenzen anerkennen. Und wenn das Kind nie gelernt hat, eine Grenze zu erfahren, dann hat es ganz viel Schwierigkeiten im Leben, selbst zurechtzukommen. Mhm. Ne? Also es geht nicht ohne Grenzen im gemeinschaftlichen Leben.
Würdest du dem zustimmen, Hanka?
Ja, also ich bin, ja schon, man muss auch ein bisschen lernen, wo kann man mit den anderen Mitmenschen besser leben. Also es ist ja nicht so, man kann ja in sich sehr individuell sein und sich frei entfalten, aber man muss auch wissen, wo es den anderen
nicht schadet,
also dass man sich seinen eigenen Bereich zwar schafft, aber den anderen nicht gleich auch mit einengt. Und man guckt, wie kann man miteinander interagieren und nicht sich gleich überfallen in dem Sinne und sich den Platz irgendwie wegnehmen. Und
könntest du dir vorstellen, später auch auf einer Schule auf dem Land zu unterrichten oder zieht es dich vielleicht mehr so in die Stadt?
Tatsächlich, ich bin definitiv favorisiert auf dem Dorf zu unterrichten, ja. Also ich denke, dort wird auch noch mehr kleinere Klassen vorhanden sein und auch so ein, glaube ich, mehr Miteinander. Also man hat in der Stadt, glaube ich, heutzutage mit den ganz vielen Kindern, also in der Stadt sind dann ja hauptsächlich die Kinder und die dann alle in die Grundschule kommen und da hast du erstens noch größere Niveauunterschiede, denke ich mal, aber auch irgendwie zu viel auf einmal. Also da sind alle nur noch gestresst, wie kann ich mit den Kindern überhaupt umgehen, es sind so viele Kinder, wohingegen du auf dem Dorf schon gucken musst, ach, meine Klasse ist doch relativ klein geworden. Und ich denke, es ist auch einfach viel gemütlicher, mit so einer kleineren Gruppe an sich zu interagieren, als dann mit so einer riesen Grundschule, wo Massen an Kindern
Und wichtig ist eben auch, den Kontakt mit den Eltern zu haben. Ich habe ja die letzten 4 Jahre auch noch im Gymnasium in Jena gearbeitet. Und ich hatte dann eine 6. Klasse. Und also da persönlichen Kontakt zu finden, war ganz schwierig. Ja, also es hat sehr lange gedauert, ehe ich den Kontakt hatte. Und wenn ich mich zu Elternbesuch angemeldet habe, was sagten da die Kinder? Ach, die ist ja nur neugierig, die will ja nur sehen, wie wir wohnen und wie im Kinder sind. Ne? Das war nicht jedes Elternhaus so, aber ich habe eben versucht und die hat man eben dann hinter sich. Und wenn man die Eltern dann eben, aufgeschlossene Eltern, manche wollen das ja gar nicht hören, leider. Es war eben eine neue Erfahrung für mich und vor allen Dingen auf dem Land. Ich habe ja viele Generationen schon, 2 Generationen sind ja durch die Hände gelaufen und sogar die 3. angedeutet, vielleicht bei den kleinen Klassen. Man hat dort seinen Ruf und der wird sozusagen auch vererbt.
Und Hanka, könntest du dir vorstellen, auch wirklich dann hier wieder in der Gegend zu wohnen? Also das vertraute Kottenhain, Drößnitz, Lotschen? Oder würdest dich vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt zumindest erstmal in eine Gegend, ein Dorf in einem anderen Bundesland ziehen? Oder wie ist das?
Also ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt, weil ich jetzt einfach gucke, was ist mein Studium und wo führt mich mein Weg am Ende hin. Aber ich denke schon in die Nähe so ein bisschen. Man kann dann schon an den Eltern näher dranbleiben. Es ist dann nicht so ein weiter Weg, aber also ich habe mich jetzt nicht umgeguckt und gesagt, okay, Bayern finde ich total toll, da will ich unbedingt hin. Also so habe ich es jetzt noch nicht irgendwie. Aber ich denke, wenn irgendwie was über den Weg läuft und ich sagen kann, okay, das gefällt mir wirklich gut, dann ist es vielleicht auch ein Weg, dann auch mal woanders zu leben und sich auch vielleicht ans andere Ende von Deutschland zu bewegen oder so. Also ich möchte mich da eigentlich nicht so wirklich festschreiben, einfach mal gucken.
Bist dann noch offen und neugierig. Aber es gibt ja Leute, die gleich nach der Schule sagen, bloß weg aus Thüringen, naja, oder vom Land?
Ich dachte eben auch. Einfach, ja, ach, aufs Land, Himmels Willen. Ja, nun war, nach Mecklenburg wollte ich auf keinen Fall. Ne, und so weit weg. Und Jena bietet ja viel Kultur und meine Freunde wohnten da. Ich bin dort zur Schule gegangen und das war eben was. Aber naja, und dann spielt ja dann im späteren Leben auch die Liebe eine große Rolle.
Genau, deswegen einfach noch nicht fest.
Eben.
Das stimmt. Ja, ja. Ja, und jetzt nochmal zurück zum Leben hier in Drößnitz. Was gab es denn da früher so an Infrastruktur? Also wir hatten schon so über Feste gesprochen und die Gemeinschaft,
ja.
Aber wie war das so mit Einkaufen und Fuhren?
Also
Bus?
Ja, wir hatten im Ort einen kleinen Landwagen, also eine Landverkaufsstelle, einen Konsum. Der wurde beliefert wöchentlich. Das Brotauto kam, glaube ich, 2 oder 3 Mal in der Woche. Einmal. Dann wurde auch Fleisch angeliefert. Und also die Waren des täglichen Bedarfs waren vorhanden. Und wenn es Besonderheiten gab, wie zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit Apfelsinen und so, die wurden eben dann von dieser Verkäuferin, manchmal waren es auch zwei, die wurden gut aufgegliedert. Wer eben Kinder hatte, bekam eben mehr. Und da wusste man ja, wie viele Kinder sind da zu Hause und dort. Und das wurde eben gerecht verteilt. Ne? Und die Leute kamen aus Kessler und Lutschen, Wittersrode, Kottenhain, eben auch zum Einkaufen nach drin. Kottenhainer mehr, sind glaube ich mehr nach Blankenhain gefahren, das weiß ich nicht. Aber die hatten es ja noch schwerer, denn hier fuhr ja ein Linienbus, das war viel, viel wert. Der fuhr die Linie Jena, Kala, Blankenhain und am Sonntag glaube ich sogar Bad Berka, weil viele 53, glaube ich, nee, 55 war dieses große Zentralkrankenhaus oben auf dem Berg, die Zentralklinik erbaut worden als Lungenklinik. Und da waren eben viele Patienten, deshalb wahrscheinlich bis Bad Berka. Und jetzt ist es eben dumm.
Ja, jetzt muss man in Blankenhain umsteigen.
Ja, oder man verliert unheimlich viel Zeit.
Mhm.
Ja, weil man
den Bus?
Es war öfter hin und her. Und außerdem hatten ja die vielen Leute keine Autos. Ne? Durch die Neuzeit und die anderen Arbeitsstellen, das sind eben dann viele, viele Fahrzeuge in die Hauswirtschaften gekommen. Ne?
Und Hanka, heutzutage ist ja das Internet ein großes Thema. Funktioniert das in Kottenhain so schnell, dass ihr da zufrieden seid? Wie ist das Angebot? Und habt ihr jetzt auch schon da Glasfaser liegen?
Also ich darf mich eigentlich gar nicht beschweren, was das Internet angeht. Also mein Bruder hat immer ein bisschen was zu meckern, aber der ist auch ein bisschen mehr penibel. Da muss es so und so viel sein. Und ich denke mir, Hauptsache es läuft. Also da habe ich nicht so viel Anspruch. Und wir hatten am Anfang so eine Antenne und hatten uns da so einen Anbieter besorgt fürs Dorf an sich. Und dann war das auf einem Vierfamilienhaus. Und von dort wurde das dann überall hingesendet und dann sozusagen gemeinschaftlich genutzt. Und jetzt wurden uns tatsächlich Glasfaserkabel schon verlegt, angeschlossen und wir nutzen es auch schon. Also wir sind fortschrittlich eigentlich super, also was das Dorf angeht. Ich konnte mal erzählen, ja, wir haben jetzt schon Glasfaser. Und die dann so, was, ich noch gar nicht. Und die haben da mitten in der Stadt gewohnt und war ich so, ja, da haben wir schon einen besseren Fortschritt als manch andere. Ja. Und ich kann sagen, heutzutage läuft es super. Also klar, 1-2 Ausfälle hast du irgendwie mal mittendrin, aber das ist so selten geworden, dass du es eigentlich durchgängig super nutzen kannst. Und also beschweren kann ich mich absolut nicht.
Nutzen Sie Internet hier?
Nein, ich habe keine Ahnung.
Gar kein WhatsApp oder?
Nein, ich habe auch keine Geräte dazu. Mir fehlt jemand, der mit mir das trainiert.
Das könnten wir doch übernehmen, wenn Sie Interesse dran haben.
Ja.
Genau, das heißt, Sie telefonieren ganz normal
natürlich
über Festnetz?
Und ja, und vom Festnetz. Und
wie viel schreiben Sie auch noch oder Karten?
Viele.
Ja?
Ich schreibe gerne Briefe und viele Briefe.
Und bekommen Sie auch noch Post?
Jawohl, sonst würde ich ja nicht antworten.
Genau. Ach, das ist schön.
Ja, doch.
Also ich habe auch von meiner Großmama, die hat immer das Briefeschreiben früh übernommen, sind mir Briefe in die Hände gefallen, wo sie so diese Wochen beschreibt an meinen, genau, an meinen Papa. Also was ist alles passiert und was hat sie von dem gehört? Wie so ein Tagebuch in gewisser Weise auch. Und ja, eigentlich eine sehr schöne Sache auch. Ich meine, WhatsApp kann man natürlich auch nachlesen heutzutage. Aber
und auch Gedanken, die einem beim Schreiben kommen.
Ja.
Und wenn die Person einem vertraut ist, das ist ein toller Ausgleich manchmal. Außerdem finde ich, Briefe schreiben ist auch ein Hirntraining.
Das ist wahrscheinlich eine Empfehlung für viele Menschen, damit sie dann mit fast 87 noch so fit sind wie sie.
Ja,
das geht wieder gleich mal in die Welt hinaus. Du schreibst Briefe.
Das ist ein Glücksumstand.
Und wenn es nur Urlaubsbriefe sind. Also ich schreibe immer nur Urlaubsbriefe. Hallo, ich bin gerade hier. Genieße das Wetter. Hoffe, dir geht's gut.
Zack.
Aber schreibst du Tagebuch zum Beispiel?
Also ich habe mir eine Zeit lang Tagebuch geschrieben, aber dann hat mir am Ende die Zeit gefehlt und ich habe es dann einfach gelassen und dann auch nie wieder aufgenommen. Aber ich habe teilweise noch Tagebucheinträge, die ich am liebsten verbrennen würde. Aber
ach, hebst dir ruhig auf.
Ich habe es bis jetzt noch nicht weggeschmissen.
Genau. Ja, vielleicht, da haben wir gerade nochmal das Thema Zeit so aufgegriffen und im Moment läuft ja auch der Film Momo in den Kinos, was ich ganz toll finde, dass dieser Zeitaspekt mal wieder medial aufgegriffen ist. Momo, das Buch von Michael Ende, wo es ja um die Zeitdiebe geht. Ja, das ist vielleicht nochmal interessant, darauf nochmal einen Blick zu werfen. Du sagst gerade, du hast nicht mal Zeit als junger Mensch, um Tagebuch zu schreiben. Dabei haben wir ja heutzutage den Geschirrspüler, das Internet. Man muss nicht mehr zur Bank flitzen, um Bankgeschäfte zu machen. Ne? Alles geht eigentlich vom Handy aus und vom Computer aus. Und ich denke, früher hat man wahrscheinlich mehr Zeit gehabt für das Miteinander auch. Woran würde das denn liegen, Ihrer Meinung nach, Frau Schindler, dass die Menschen heute weniger Zeit haben? Würden Sie das sogar auch von sich selbst behaupten? Ich habe weniger Zeit als früher, aber Sie empfinden es sicherlich von den anderen Menschen so, dass die alle immer sagen, wie Sie es eben schon gesagt haben, ja, dafür ist ja keine Zeit. Woran liegt das?
Also als Rentner und inzwischen alleinstehend, ich kann meine Zeit einteilen und das ist wunderbar. Ich nehme mir Zeit eben zum Briefschreiben. Wenn ich den Brief schreibe, das sind 2 A4 Seiten von und hinten, also eine Stunde, dreiviertel Stunde, das brauche ich dazu. So, und dann kann ich eben auch jeden Tag laufen, das ist Zeit. Ich kann jeden Tag meinen Frühsport machen, das ist Zeit. Ich kann jeden Tag mich kalt duschen oder schrubben oder was weiß ich, das ist alles viel Zeit. Das kann man im Arbeitsprozess stehend und mit vielleicht noch langer Anfahrt, schafft man das nicht. Denn der Mensch braucht auch eine gewisse Zeit Ruhe, um eben seinen ganzen Habitus zu erhalten. Ne?
Also könnten zum Beispiel Arbeitswege.
Ja, und früher, ich meine, die erste Zeit, Kind, Arbeit voll eingesetzt und kein Kindergartenplatz, sodass also doch nette Menschen bereit waren, mein Kleinkind auch zu beaufsichtigen für eine bestimmte Zeit. Ne? Und das war ganz wichtig. Später dann, als der Kindergarten regelmäßig war, gut, der war mal eine Zeit lang zu, das begann hier mit Erntekindergarten, dann waren dann Ausfälle oder es waren zu wenig Kinder. Dann ging mein Kind dann in Kessler, in den Kindergarten und fuhr dann eben mit dem sogenannten Linienbus, ganz selbstständig. Ich habe den auch nicht an die Bushaltestelle geschafft, wie hier viele Eltern. Ich meine, hier ist kein großer Verkehr in unserem Ort. Aber das Kind muss an die Bushaltestelle gebracht werden. Also, naja.
Ist auch wieder
Zeit. Ist auch Zeit. Aber ich meine, Kinder, die muss man ja auch in gewisser Weise zur Selbstständigkeit erziehen. Ne? Es gab eben dann der Lieblingsbusfahrer und da wollte man eben als kleiner Junge eben auch Busfahrer werden. Wie das dann so ist. Ne?
Aber wenn Sie quasi sagen, Sie haben also als junge Frau im Arbeitsleben mit Kind und Haus und Garten eigentlich auch nicht so viel Zeit gehabt letztendlich.
Nein, hatte ich nicht.
Hat sich das dennoch zu den heutigen jüngeren Frauen noch verschoben, dass die noch weniger Zeit haben? Kriegen Sie das so mit? Oder?
Naja, ich finde, viele sind auch schon krankhaft abhängig von ihren Handys und von ihren Nachrichtenübermittlern am Laptop und was weiß ich. Da geht furchtbar viel Zeit drauf, finde ich. Auch immer zu denken, ich muss gucken, was los ist. Sodass also Zeit meiner Meinung nach in gewisser Weise auch verplempert wird. Mhm. Nicht für die Gesundheit unbedingt und für das Wohlergehen. Denn ich sehe viele junge Frauen noch manchmal in der Stadt, die fahren zwar ihr Kind spazieren, anstatt dann oder gehen spazieren, anstatt mit ihrem Kind sich zu unterhalten oder das darauf aufmerksam zu machen oder jenes, die sprechen mit ihrem Handy.
Mhm. Ne? Ja,
und das ist schlimm. Ich meine, das Kind, das sieht dann nur in seiner Augenhöhe das, was ihn interessiert, und das ist alles fremd für ihn da oben. Ne? Mhm. Das sind so meine Gedanken als alte Frau. Naja, heute sieht man es sicher anders.
Ja, wie siehst du es denn, Hanka, den Zeitaspekt? Merkst du vielleicht auch innerhalb von eurer Familie im Wandel? Gab es früher mehr Zeit? Ist es heute vielleicht weniger? Oder würdest du es gar nicht so sehen, dass euch die Zeit fehlt?
Also ich denke, es ist schon auch wirklich so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, da verschwendet man Zeit. Also ich merke selber auch, dass ich immer denke so, Mensch, hättest du mal besser genutzt, die Zeit? Also ich bin ja aufgewachsen, beziehungsweise einmal mit und einmal ohne. Also ich bin in den ersten 5 Jahren, 6, 7 Jahren, da war das einzige technische Gerät der Fernseher und das wurde für Sandmännchen diese 10 Minuten benutzt. Oder mal schon das Schaf. Und der Rest war eigentlich so eine Besonderheit, mal einen Film zu gucken, mal ein Märchen zu gucken. Das war dann immer so dieser Moment, was, wir dürfen Fernsehen. Also es war dann was ganz Besonderes. Ansonsten hast du Spielzeug gehabt, da hast du dich damit beschäftigt und hast dann nicht so viel an der Technik gemacht. Du hast dich andersweitig irgendwas gesucht und da hast du viel Zeit gehabt, du hast das gemacht und dies. Und ich, als Kind hast du natürlich auch eine relativ geringe Aufmerksamkeitsspanne da. Hast du am Tag bestimmt 20 Dinge irgendwie unterschiedlich gemacht und so. Was vielleicht auch manchmal anstrengender auch für die Eltern dann war, kann ich mir gut vorstellen, wenn die dann 20 verschiedene Dinge mitmachen mussten, weil jetzt will ich malen, dann will ich basteln, dann will ich jetzt Musik hören und jetzt will ich das. Also es ist dann wahrscheinlich auch mal eine Herausforderung. Aber heutzutage muss ich sagen, wir sind ja halt, haben alle Technik, wir machen viel mit Technik und da geht schon viel Zeit irgendwie drauf. Also klar, ich muss sagen, ich mache was für die Uni oder ich mache dort noch irgendwas oder so, aber vieles dann, wo man so eine Pause hat, wo man nicht weiß, was mache ich in dieser Pause, nutzt man dann doch einfach das Handy, um mit Freunden zu schreiben oder zu telefonieren oder sowas. Das ist dann doch auch eine Zeit, die man irgendwie andersweitig nutzen hätte können. Aber also ich finde auch, dass unsere Gesellschaft an sich schneller geworden ist durch die ganze Technik. Es ist nicht so, dass man hat zwar die Technik, die es eigentlich erleichtert, wie ein Geschirrspüler oder so weiter und so fort, aber man sucht sich einfach andere Dinge und sagt, okay, da habe ich jetzt hier zwar die Ablöse, aber ich muss noch das machen und das machen und das machen und da fehlt noch was. Und dann, also die suchen sich andere Dinge, wo es schneller sein muss und viel weiter. Also früher hat man sich da vielleicht mehr Zeit genommen einfach und gesagt, okay, das dauert halt so seinen Prozess. Und heutzutage, das muss sofort gemacht werden, es muss sofort fertig werden, es ist, darf keine Zeit mehr beanspruchen. Und es ist einfach eine Gesellschaft, die viel, viel schneller jetzt irgendwas erreichen will, als dass es früher so, denke ich mal, seine Zeit dann auch beansprucht hat. Und heute muss es halt, weil es die Möglichkeiten gibt, auch schnell sein.
Mhm. Also ja, ist immer dieses Effizienzthema halt, ne?
Genau.
Man muss effizient sein, um am Ende mehr Zeit zu haben, die aber gar nie übrig bleibt, ne? Also genau. Das ist so dieses Paradoxon, was eigentlich da gerade abläuft. Denke ich mir auch manchmal, wenn man so Bankgeschäfte erledigt, ja schön, dass man jetzt die App hat und alles geht rucki zucki, aber früher ist man eben dann mal den Weg gelaufen und dann ist man mal eine Viertelstunde einfach gegangen, hat dabei was beobachtet, dann vielleicht am Schalter noch angestanden, ein Pläuschchen gehalten, ne, war gleich wieder soziale Interaktion und jetzt sitzt man am Handy, während da nebenbei schon wieder irgendwas anderes noch läuft und die Spülmaschine hat man trotzdem noch schnell nebenbei angemacht, das ist so 3 Dinge parallel erledigt sind, ne? Aber man fühlt sich nicht entspannter letztendlich, oder?
Ja.
Würdet ihr mir dazu stellen?
Stimmt, auf jeden Fall. Es ist halt, dass du das so viele Sachen parallel machen kannst und auch bis spät in die Nacht, das ist irgendwie so die Sache, du rein theoretisch kannst du bis spät abends deine ganzen Sachen abhaken und erledigen, wo früher einfach war, um diese Uhrzeit ist da einfach niemand mehr da. Du kannst es ab diesem Zeitpunkt auch nicht mehr machen. Da ist die Grenze. Mhm. Jetzt wird sich zusammen hingesetzt, jetzt wird
keine Ahnung, irgendwas gemeinschaftlich oder so gemacht. Heutzutage kannst du ja alles parallel machen. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, dass man sagt, so rein theoretisch könnte ich ja noch und dann noch das. Und genau. So ist es dann viel schwieriger.
Die ganze Nacht durcharbeiten am besten Fall.
Ja, genau.
Ja, vielleicht jetzt noch eine letzte Abschlussfrage, nämlich was bedeutet Heimat für Sie? Was verbinden Sie mit diesem Wort, mit diesem Gedanken, mit diesem, ja, vielleicht auch emotionalen Aspekt, Frau Schindler?
Heimat, finde ich, ist da, wo man sich wohlfühlt, wo man Menschen kennt, die man mag oder umgekehrt, die mich mögen. Und für mich besonders ist die Natur ein Kraftquell. Und wir im Rheinstädter Grund haben eine wunderschöne Landschaft. Das ist, empfinde ich als Geschenk, hier wohnen zu dürfen. Und sofern man eben noch beweglich ist, das alles aufzunehmen, was sich da verändert in der Natur, was da schön ist. Und das ist für mich Heimat. Und Heimat ist ja aber auch so, dass man, dafür bin ich jeden Tag dankbar, dass ich noch im Frieden leben darf. Mhm. Ich habe als Kind ja den Krieg erlebt. Ne? Mhm. Das war schlimm. Das ist für mich Heimat.
Ja, Hanka, und Heimat für dich, was bedeutet das?
Also ich denke einerseits schon, dass der Ort, wo du dich dran halt wohlfühlst und die Umgebung, auch die Gemeinschaft und sowas an sich, dich akzeptiert und du auch mit der Gesellschaft gut leben kannst an sich, glaube ich, ist auch so ein Aspekt. Aber ich denke vor allem, Heimat ist da, wo deine Liebsten sind, also wo deine Familie ist, deine engsten Freunde, mit denen du halt irgendwie Zeit verbringst und dich dann dort halt wohlfühlen kannst. Also ich war ja in Irland und an sich ist das jetzt auch wie so meine zweite Heimat geworden, aber ich musste dann halt auch vor allem in der Winterzeit und sowas feststellen, wo man vor allem in der Winterzeit verbringt ja viel mit der Familie. Man kann nicht mehr so viel rausgehen. Also klar, man macht es noch, aber im Sommer bist du viel aktiver bei der Sonne. Und am Abend sitzt du dann halt im Winter doch schon mal zusammen. Und dieses Gefühl habe ich dann doch schon festgestellt, dass es dann irgendwie auch gefehlt hat. Klar, ich hatte dort meine Familie, aber es ist halt so ein Vertrautheitsgefühl, hat mir dann doch gefehlt, was ich dann so jahrelang hatte. Und es ist irgendwie so, meine Liebsten müssen schon um mich herum sein, wo ich mir sagen kann, ja, hier fühle ich mich hundertprozentig wohl, hier kann ich als meine Heimat bezeichnen. Und ich denke, es gibt viele Einflüsse auch außerhalb, so die Kultur und sowas, was du gewohnt bist irgendwie. Also ich denke, das kann sich aber mit der Zeit verändern. Aber was sehr wichtig ist, ist so ein bisschen die Familie drumherum.
Ja, dann danke ich euch beiden, Ihnen, Frau Schindler, und dir, Hanka, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Zum Ende dieses Gesprächs, das ja auch viel um das Thema Gemeinschaft und eben auch Zeit sich drehte, spielen wir noch das Lied ganz einfach von dem wunderbaren Liedermacher Gerhard Schöne. Ja, ich denke, das passt ganz gut zu einigen Aspekten, die wir heute hier gesprochen haben. Mein Name ist Juliane Israel und ich bedanke mich sehr für das Gespräch bei Barbara Schindler und Hanka Wagner. Vielen Dank.